Wisst ihr überhaupt, in was für einer legendären Zeit ihr an so einem legendären Ort wohnt wie hier in Ulm? Wisst ihr das? Was das gerade für eine Zeit ist und was das gerade auch für ein Ort ist? Ich werde meine Predigt heute wird erstmal bestehen. Ich werde am Anfang was erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Und danach werde ich dann in mein Thema einsteigen. Aber ich möchte ganz kurz was zu sagen zu Ulm. Und zwar, ich war vor 2 Wochen mit einer Bekannten, einer Freundin aus Amerika, habe ich kurz Ulm gezeigt und dann waren wir in Münster gewesen und ja, der größte quasi Kirchturm der Welt. Und dann war ich da drin gewesen und da ist ja dieses 500 Jahre Reformation, dieser Banner, wo drauf steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, come on. Und du gehst rein in das Münster und mir ist das gar nicht aufgefallen. Die haben da so, wie so stehende Holzbretter, wie sagt man zu dem, keine Ahnung, halt so die, was aufgebaut einfach, wo die Geschichten draufstehen. Wisst ihr, wie ich meine, wie so in einem Museum oder sowas. Und auf einmal fängt die so an, das probiert es so zu lesen und sie kann halt nicht so gut Deutsch. Und deswegen ist es halt so, dass sie ja so probiert, da einiges zu entziffern und ich merke so, okay, die braucht Hilfe. Und ich gehe hin und ich lese mir das durch oder fange an, mir das durchzulesen, was da drin steht. Und da stand halt über die Reformation, über was das in Ulm gewesen ist drin. Und ich habe sie dann übersetzt auf Englisch quasi und da ist mir ehrlich was bewusst geworden. Und es war so ein richtiger Moment, wo ich einfach irgendwie Gott erlebt habe, so mitten im Münster drin. Ich meine, ich gehe sonst auch ins Münster, aber da guckst du dir halt die Wappen an und die hohe Decke und alles. Aber da war nicht so irgendwie, an dem Tag war irgendwas anders. Und zwar stand da drinne, dass Ulm eine sehr, 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 sehr offene Stadt war für die Reformation damals gewesen, vor 500 Jahren. Und es stand da drinne, dass Ulm zusammen mit Straßburg und mit Basel, hier so in dem südwestlichen Raum, eine von den Städten war, die das am meisten vorangetrieben hat, so mit der Reformation und mit dem Ganzen. Und da stand sogar noch drinne, dass die Menschen in Ulm oder die Christen in Ulm, dass die besonders für, und jetzt zitiere ich, mystische religiöse Erlebnisse offen waren. Was ich damit meine, ist, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so ein Philosoph oder wenn ich irgendwie sehr, sehr gebildet wäre, würde ich wahrscheinlich ausdrücken, ein mystisch-religiöses Erlebnis oder mystisch-religiöse Erfahrung würde ich damit ausdrücken, den Heiligen Geist zu erleben, so wenn ich das irgendwie intellektuell beschreiben müsste. Und du liest es so und du liest so, vor 500 Jahren war hier ein Ort, der die Reformation vorangetrieben hat, der offen war für das Wirken des Geistes, der offen war für diese neue Bewegung, die da entstanden ist. Und da habe ich gedacht, das ist unser Erbe. Und das Ding ist, wenn man für eine Sache betet, die geht ja nicht weg. Glaubst du, die Gebetserhörung, die Gott damals gegeben hat, die stirbt irgendwie mit der Generation, die damals gestorben ist? Ich glaube nämlich immer noch, dass Gott immer noch Ulm auf dem Herzen hat und dass das so ein bisschen das Erbe ist, was wir irgendwo tragen einfach. Und dass das für uns auch einfacher werden wird, für die Generation, wie für die Generation, die damals waren, da wieder reinzukommen in das. Weil die Leute haben damals dafür gebetet und Gott schenkt nicht eine Gebetserhörung und sagt, ja, wenn du stirbst, dann nehme ich das alles wieder weg. Sondern ich glaube, Gott sagt, hey, auf diesem Ort Ulm, den habe ich dazu berufen, Reformation in die Welt reinzubringen. Und das werde ich auch tun über die Generationen hinweg. Und die Gebete, die die Leute schon vor uns hier gesprochen haben in Ulm, sind Gebete, das macht es uns einfacher, weil die haben schon dafür gebetet, für das, wo wir teilweise jetzt drinne stecken. Und da können wir weitermachen, so wie beim Staffellauf, einfach den Stab übernehmen und weiterrennen, dort, wo die anderen aufgehört haben. Und ich habe auch Riesendinge für unsere Gemeinde auf dem Herzen. Ich glaube, dass unsere Gemeinde echt ein Ort wird, wo so, wie so das Allerheiligste, wie so der Tempel damals, wo du reinkommst und Leute, die bedrückt sind, Leute, die irgendwie niedergeschlagen sind, die depressiv sind, Burnout, wie auch immer, aber auch körperlich, seelisch und in ihrem Geist einfach bedrückt sind, dass die reinkommen, dass wirklich dieses Joch gebrochen wird über den in ihrem Leben. Dass das hier so ein Freisetzungsort sein wird, die Gemeinde hier. Und das habe ich auf dem Herzen und ich möchte dich da wirklich ermutigen, dass, wenn du das auch auf dem Herzen hast oder sowas, das bildest du dir nicht nur ein, sondern ich glaube, Gott träumt Träume über die Gemeinde hier. Ich glaube, Gott hat einen Traum für das Ganze, was hier stattfindet. Und das ist nicht nur so ein Versammlungsding, wo wir uns jeden Sonntag irgendwo versammeln, um halt irgendein christliches Programm abzuspulen, damit wir gute Christen sind und natürlich im Himmel landen. Sondern ich glaube, dass Gott wirklich einen konkreten Plan mit Ulm und mit dieser Gemeinde in Ulm hat. Und das müssen wir uns bewusst sein. Ich meine, wow. Ich meine, jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, ist ein Held, okay? Jeder von euch, der hier sitzt, ist ein Held. Das hat Gott mir so aufs Herz gelegt neulich am Freitag, bevor wir in der Jugend waren, in unserer Gebetszeit dort. Ich meine, du bist ein Held, okay? Was ich damit meine ist, du kämpfst für ein Königreich von dem König der Könige. Das heißt, man sagt immer, das sind Helden, die so ihr Leben für ihr Land geben und das Gesamte, aber du kämpfst eigentlich für eine Sache, die noch viel höher ist, die noch viel edler ist, die noch viel besser ist, die über jede Berufung, über jeden Job, über jedes Geld, was du verdienen kannst, jeden Einfluss, den du jemals haben kannst, jede Berühmtheit, jede Beliebtheit, darüber steht das alles für das, was du hier einstehst. Und jeder von euch ist dieser Held, der berufen worden ist. Aber kennt ihr bei König der Löwen, wenn der kleine, wie heißt er? Simba, genau Simba. Wenn der kleine Simba da abhängt bei den Warzenschweinen und dem Erdmännchen und er ist, ihr kennt die Szene, und er ist so voll an seinem Leben genießen und chillt so und alles cool. Und dann auf einmal kommt so, Simba, du hast vergessen, wer du bist. So, oder irgendwie so, gell? Da kommt diese Szene, wo so ist, hey, du hast vergessen, wer du bist. Und ich glaube, oftmals geht es uns so in der Gemeinde, dass jeder von euch hat hier so ein Superman-Ding unter eurem Shirt drunter. Jeder von euch hat so diesen Helden in euch drinne, den Gott reingelegt hat und wozu er dich berufen hat und wozu er dich auch befähigt hat. Aber oftmals vergessen wir so, wer wir sind und leben einfach so vor uns her und so. Und oftmals lügen dich deine Gefühle auch an und sagen dir, das ist gar nicht so und es fühlt sich gar nicht echt an. Aber weißt du was? Gottes Realität ist unabhängig von deinen Gefühlen. Und Gottes Realität bleibt bestehen, egal ob du das jetzt im Moment spürst oder nicht spürst, ob du dich fühlst wie ein Held, ob du dich fühlst wie ein Versager oder wie auch immer. Du bist ein Held, okay? Und dazu sind wir berufen und das wollte ich am Anfang kurz mitgeben, weil das mir einfach gerade so in letzter Zeit echt aufs Herz gelegt worden ist. Und ich habe gedacht, hey, wenn ich das nicht mit uns mitteile, wo wir jetzt halt schon alle aus Ulm sind und was Gott mit der Gemeinde vorhat, fand ich einfach gerade echt wichtig. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser und dann fangen wir an. Alright? Hol ich mein Handy kurz raus. Ich habe nämlich da meine Notizen drauf gemacht. Vielleicht für den einen oder anderen zu neumodisch, aber irgendwie fällt mir das leicht, weil ich das immer dabei habe. Und dann schreibe ich mir die Notizen auf, wenn mir ein Gedanke kommt oder eine Sache kommt. Und genau. Alright. Also, wir fangen an, Bibel zu lesen. Wir werden heute, die Predigt wird ein bisschen anders sein, wie sonst die Predigten, die ich vielleicht halte oder die ihr gewohnt seid. Wir werden auch relativ viel in der Bibel lesen, aber lasst euch nicht erschrecken, das ist nichts Schlechtes, alright? Und wir fangen jetzt mal an, okay? 2. Mose 17, 1 bis 7. Ich erzähle euch kurz was, bevor wir anfangen zu lesen. Fangt mir nicht an. Ich erzähle euch kurz was, und zwar geht es da um das Volk Israel, das ausgezogen ist aus Ägypten, und die sind auf dem Weg ins verheißene Land jetzt gerade. Und das ist so der Background von der Geschichte. Okay. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israels brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Okay, next. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen. Da schrie Mose, das finde ich cool, da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah, wegen des Streitens der Söhne Israels und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wo ich das so gelesen habe, ist mir ein interessanter Gedanke da dazu gekommen, weil das war auch so, ich habe Gott gefragt, hey Gott, was möchtest du, was ich am Sonntag sage? Und mir kam einfach diese Story so in den Kopf. zwei, dreimal, wo ich dafür gebetet habe. Und dann habe ich gedacht, alright, da liegt bestimmt irgendwas drauf, was du heute mitgeben möchtest. Und was mir gekommen ist da dazu, ist erstmal, irgendwie meine ich da so ein Muster zu erkennen in der Bibel. Und der Gedanke ist, kann es sein, dass Gott Jesus den gleichen Weg durchschreiten ließ wie Israel? Auf eine gewisse Art und Weise. Was meine ich damit? Die Israeliten, die schreiten durch das Rote Meer. Rote Meer, ja. Und haben da Gott erlebt und Gott hat denen Wunder getan, hat das Meer geteilt. Und dann sind sie auf einmal in der Wüste drin, okay? Und in der Wüste kommen verschiedene Versuchungen, verschiedene Probleme, verschiedene Dinge auf die. Jesus wiederum hat auch mit einem Wasser quasi sein Ministry, seinen Dienst begonnen. Und zwar ist er ja vom Johannes den Täufer getauft worden. Und nachdem er diese Taufe erlebt hat, ging er auch in die Wüste und wurde in die Wüste geführt, um versucht zu werden dort. Kann es sein, dass Gott so ein Motto irgendwie oder so ein Muster irgendwo verfolgt? Und das finde ich nicht nur bei Jesus und bei den Israeliten jetzt so im Vergleich, sondern bei vielen. Du siehst es bei David, der irgendwie den Goliath erschlägt und so krass mit Gott was erlebt. Und danach wird er auch in die Wüste verbannt und alle Leute hassen den und wollen ihn töten und Saul will den töten. Oder Josef, der so den Traum hat, eines Tages werde ich einflussreich und reich sein und mächtig und dann wird er in die Sklaverei nach Ägypten erstmal verkauft, so ungefähr. Kann es sein, dass das irgendwie so ein, ja, wie so ein Muster ist, was Gott in der Bibel öfters mal aufgreift, dieses Volk Israel, der führt die raus aus der Sklaverei, er tut Wunder für sie. Nach dem Hocherlebnis kommt die Wüste oft. Verstehst du, was ich meine? Nach dem Hocherlebnis, da kommt die Wüste. Und ich glaube ganz ehrlich, die Wüste, und das ist so mein Eindruck für euch, ich glaube, hier gibt es einige, die sind momentan in der Wüste. Und du fragst dich, warum bin ich gerade vielleicht in der Wüste? Liegt es daran, dass ich irgendwas falsch gemacht habe? Liegt es daran, dass ich irgendwie nicht genug mich mit dem Herrn connecte oder so? Aber ich sag dir was, es kann auch sein, dass Gott dich bewusst in die Wüste geführt hat. Dass gerade dieser trockene Ort, den du so als trocken empfindest, ein Wüstenort ist, wo du mit Absicht reingeführt worden bist. Weißt du warum? Weil Gott hat davor, in der Zeit, bevor du in die Wüste gekommen bist, hat er dir schon alles gegeben, um diese Wüstenzeit zu bestehen. Und in der Wüste gerade, da wird Charakter wirklich gebildet. Charakter wird nicht immer gebildet, wenn Gott für dich alles macht und immer den Durchbruch sofort schenkt, sondern Charakter kommt dann, wenn du in der Wüste bist und wenn du lernen sollst, zu vertrauen. Und das ist genau das, was mit Israel dort passiert ist. Die haben kein Wasser. Gott sagt, hey Mose, schlag mit dem Stab gegen den Stein und die Leute werden sehen, dass Wasser fließt. Gott probiert denen, glaube ich, so eine Lektion gerade zu erteilen oder das klingt so negativ. Gott möchte denen einfach was beibringen gerade und das ist so dieser Schritt. Ihr seid vielleicht in der Wüste, ihr fühlt euch vielleicht alleine, es sieht vielleicht alles hilflos gerade aus, aber ich bin da. Ich bin da und ich kann unmögliche Dinge machen. Ich meine, schlag du mit einem Stab gegen den Stein und da kommt Wasser raus, come on. Wie ist das denn? Das ist nicht mal realistisch irgendwas, aber Gott ist so, hey, ich bin Gott, für mich ist das kein Problem. Und vielleicht sind hier einige da in der Gemeinde, die auch in der Wüstenzeit sich befinden. Oder wenn ihr mal in der Wüstenzeit seid, dann denkt daran, Gott führt dich vielleicht gerade so in eine Wüstenzeit rein, nur um dir zu zeigen, hey, ich bin doch da, ist doch alles gut. Ich kann nur mit dem Finger schnippen und das Ganze verändert sich in deinem Leben. Und ich will, dass du mir vertraust. Deshalb führe ich dich gerade vielleicht da rein mit den Dingen, die du gelernt hast in deinem Leben, möchte ich, dass du mir lernst zu vertrauen. Vielleicht ist Gott daran viel mehr interessiert als an deinem Durchbruch in erster Linie, weil dein Durchbruch ist für Gott kein großes Problem. Dass sich was in deinem Leben verändert und was tut und was zum Positiven ändert, ist für Gott kein Problem, weil Gott ist immer noch Gott. Vielleicht ist er mehr daran interessiert, wie deine Einstellung zu der gesamten Sache ist, wie dein Charakter sich bildet, wie du lernst, ihm zu vertrauen in der ganzen Sache. Und ich habe mal gegoogelt, beziehungsweise nachgeschaut, was bedeutet denn Massa und Meribah, also den Ort, wie Mose das benannt hat. Und es steht schon teilweise im Text da drin. Aber Massa bedeutet Versuchung und Meribah bedeutet Streit. Also der nennt den Ort Versuchung und Streit, wo das passiert ist. Das ist die hebräische Übersetzung davon. Und wenn du dich in einer Situation befindest, dann hast du, also in so einer Wüstensituation, sage ich jetzt mal, dann hast du immer die Möglichkeit, vertraue ich Gott? Auf der einen Seite vertraue ich Gott. Oder die Folge davon wird sein, wenn du Gott nicht in dem Punkt vertraust, dass Versuchung oder Streit über dein Leben vielleicht kommt. Versuchung, dass du vielleicht probierst, den Schmerz oder diese Leere oder diese Enttäuschung oder was auch immer da jetzt ist, zu stillen mit anderen Dingen. wie auch immer du das stillst, weiß ich nicht, aber man geht immer an den Ort zurück, wo man zuletzt irgendwie Komfort gefunden hat, wo man zuletzt Trost gefunden hat. Du wirst immer an den Ort zurückgehen, wo du zuletzt Trost gefunden hast. So, das ist einfach die menschliche Natur an sich. Wenn du Gott nicht vertraust in solchen Punkten, wirst du in eine Versuchung geraten, an den Ort zurückzugehen, wo du zum Schluss Trost gefunden hast. Oder vielleicht wirst du anfangen, bitter zu werden. Vielleicht wirst du anfangen zu streiten und deine Schuld auf andere zu schieben, so wie das Volk auf Mose, und sagen, Mose, was hast du uns hier reingeführt in die Wüste, um zu sterben? Und dann sind immer die Leiter an allem schuld. Und dann sind immer die Leute, die du eh nicht leiden kannst, dran schuld. Und dann sind immer irgendwelche anderen Menschen schuld, dass es dir gerade schlecht geht. Und im Endeffekt, ich will nicht sagen, dass alle Menschen unschuldig sind, die vielleicht dir was angetan haben, aber was ich sagen will ist, du entscheidest dann in diesem Fall, vertraue ich Gott oder lasse ich wirklich zu, dass ich aktiv unter dieser Versuchung lebe, ständig, oder aktiv mit dieser Bitterkeit in diesem Streit lebe. Und das wird die Folge sein, wenn du Gott nicht vertraust in solchen Wüstensituationen. Okay, jetzt habe ich eine zweite Bibelstelle, die etwas länger ist. Aber dafür, lass uns die mal alle im Stehen kurz lesen, okay? Weil ich will wirklich, dass ihr eure Brains durchblutet bleibt, dass ihr nicht in den Sleep-Mode, in den Schlafmodus hier abtaucht, weil die wird ein bisschen länger sein, aber die ist wichtig und ihr werdet gleich verstehen, warum die wichtig ist. Und ihr werdet auch verstehen, warum ich davon mehrere Verse genommen habe, okay? Und zwar, wir lesen dann 4. Mose 20, 1 bis 13. Und die Söhne, ihr lest mal mit, okay? Lest mal mit. Und die Söhne Israels, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Okay, weiter. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron und das Volk stritt mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume, auch ist kein Wasser da zum Trinken. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben, und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen, und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meribah, wo die Söhne Israels mit dem Herrn stritten und er sich an ihnen heilig erwies. Okay, dürft ihr euch wieder setzen? Ist es nicht die gleiche Geschichte prinzipiell, die wir in 2. Mose auch finden? Das Volk Israel kommt wieder in die Wüste Zin oder Zin. Vielleicht haben sie mittlerweile den Dialekt geändert, deswegen ist jetzt anstatt ein S ein Z da. Aber es heißt am Schluss sogar noch, hier, das ist das Wasser von Meribah. Den ersten Ort, den sie benannt haben sie genannt Massa und Meribah. Das heißt, sie kommen genau an den gleichen Ort zurück, wo die schon ein paar Jahre davor gewesen sind und kommen wieder an die gleiche Situation ran, in die sie Gott schon damals reingeführt hat. Und irgendwie kommt Mose auf die Idee, hey, ich weiß nicht, ob das immer noch funktioniert mit dem Stein. Ist der Brunnen irgendwie erloschen von dem Stein, wo das war? Ich kann mir vorstellen, Mose ist wahrscheinlich an den gleichen Felsen gegangen, wo der schon ein paar Jahre davor gewesen ist. Und er hat doch ein paar Jahre davor schon diesen Durchbruch gesehen und gesehen, dass Wasser daraus fließt. Und dieses Mal irgendwie hat er nicht so viel Mut wie beim letzten Mal oder irgendwas ist da in ihm. Und er haut da öfters gegen, weil er irgendwie glaubt, desto fester ich klopfe, umso mehr kommt der Durchbruch oder so. Ich sag dir eins, umso fester du klopfst, umso fester kommt der Durchbruch manchmal nicht. Und manchmal ackern wir uns so ab und es ist so, hey, ja, natürlich, ich bete stundenlang am Tag und so. Und nichts gegen Gebet, aber aus welcher Haltung betest du? Ist es so ein, ich muss so hart kämpfen und so hart was tun, damit der Durchbruch endlich kommt, mäßig? Weil ich eigentlich Gott nicht wirklich vertraue. Deswegen muss ich irgendwie die Arbeit machen im Gebet oder die Arbeit irgendwie mich voll abrackern und dann kommt endlich ein Durchbruch. Oder ist es so aus so einem Vertrauen heraus Gott gegenüber? Weil ich kann dir sagen, du kannst auch religiös sein und du kannst auch beten die ganze Zeit und du kannst stundenlang beten, aber es kann trotzdem von einem Punkt sein, wo du Gott nicht vertraust und du kannst dich abmühen in der Gemeinde und du kannst Dinge tun für das Reich Gottes und das ist alles gut und Gott feiert es. Aber es ist trotzdem so, dass das nicht der Punkt ist, vielleicht der Gott gerade in dir ansprechen will und dass das nicht von so einem Punkt von Vertrauen kommt, wo du sagst, ich vertraue dir wirklich, Vater. Und weißt du was? Gott führt dich immer an die Lektion zurück, die du noch nicht gelernt hast. Das kannst du aus der Geschichte lernen. Gott führt dich immer an genau die Stelle zurück, wo du die Lektion noch nicht ganz begriffen hast. Und vielleicht führt er dich auch mit Absicht nochmal an die Stelle, selbst wenn du es begriffen hast, um einfach zu schauen, hat er es wirklich begriffen? Oder zu schauen, hey, wie setzt du das jetzt um, was du begriffen hast? Und die andere Sache, Gott gibt dir auch immer eine zweite Chance. Mindestens. Gott gibt dir tausende Chancen. Aber ich sehe so das und ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, hä, Gott, du führst diese Leute an den gleichen Ort zurück und lässt und wieder fangen die an zu jammern wegen Wasser und wegen dem Ganzen. Und dann denkt man so, ja, die dummen Israeliten, gell. Das denkt man immer so, die dummen Israeliten, wenn man so Altes Testament und so Sachen liest. Immer die dummen Israeliten. Aber wie oft, ganz ehrlich, wie oft ging es in deinem Leben schon so, dass du was von Gott erfahren hast, dass du was erlebt hast mit Gott, dass irgendwo Gott dir einen Durchbruch geschenkt hat in der Situation und du hast es irgendwo vergessen oder nicht mehr so kultiviert in deinem, also nicht mehr in deinem Verstand drinne und dann kommt wieder so eine Situation und du bist wieder genauso dran, wie du irgendwie damals warst von deiner Einstellung her, mit deinem Vertrauen und dem Ganzen. Und wieder mal in der Situation zeigt Gott, das ist kein Problem. Ihr müsst mir nicht mal vertrauen, damit ich wirken kann. So. Ihr vertraut mir nicht, ich wirke trotzdem und gebe euch Wasser, weil ich gut bin. Und Gott zeigt wieder, hey, das ist doch gar kein Problem. So ungefähr so, oh, ihr habt es immer noch nicht begriffen. Aber das Gute ist, Gott ist geduldig. Und ich glaube einfach, für diejenigen, die hier sind, die gerade in so einer Wüstenzeit sind, die gerade in so einer Sache drin sind, du hast eine Entscheidung zu treffen. Du kannst dich entscheiden, deinen Blick auszurichten auf den Vater, dem alles möglich ist und der gut ist und der dich über alles liebt. Und kannst sagen, Gott, ich habe keinen blassen Schimmer, wie in dieser Wüste Wasser fließen soll. Ich meine, hier hat es die letzten 10 Jahre nicht geregnet gefühlt und alles ist so staubig trocken und ich esse den ganzen Tag nur das gleiche Manna, so ungefähr. Mein Alltag ist immer das gleiche und da geht nichts voran. Und du hast mir doch so viele Dinge prophezeit und irgendwie aufs Herz gelegt, dass ich glaube, dass mein Leben irgendwie zu was Höherem berufen ist. Und jetzt stecke ich hier in dem Scheiß, so auf Deutsch gesagt, sorry. Aber du hast diese Entscheidung dort in diesem Moment zu treffen, zu sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, aus diesem Subwoofer fließt jetzt Wasser bald raus, so ungefähr. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie das sein soll, wie das werden soll, wie du das machst, Gott. Aber ich glaube, ich habe dich durchschaut, Jesus. Ich glaube, wenn ich die Bibel angucke und ich schaue David an und ich schaue Josef an und ich schaue Jesus an, wie das bei dem war, und ich schaue die Israeliten an, ich glaube, ich habe so ein Muster bei dir erkannt. Du lässt mich coole Dinge erleben und es ist Hammer und du pushst mich. Und dann führst du mich mit Absicht vielleicht manchmal in die Wüste, um zu testen, was ich gelernt habe, um mir zu helfen, dass mein Charakter gebildet wird, damit ich bereit bin für die Dinge, die du in meinem Leben vorhast, für meine Berufungen. Und weißt du was, Gott, jetzt, wo ich dich so ein bisschen durchschaut habe und deinen Plan so, dann weiß ich, dass du einen Weg machen wirst, wo kein Weg ist. Dann weiß ich, dass du das Meer teilen wirst. Dann weiß ich, dass du Wasser aus dem Felsen rauskommen lassen wirst, mitten in der Wüste. Und ich habe keine Ahnung, wann das kommt. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Aber ich mache jetzt nicht den Fehler, den die Israeliten gemacht haben, und meckere den ganzen Tag, weil das hilft mir auch nicht so. Selbst wenn der Durchbruch dann eines Tages kommt, dann freue ich mich. Aber dann habe ich die Tage davor verschwendet mit Meckern in meinem Leben und mir ging es schlecht. Und ganz ehrlich, wer will so die ganze Zeit drauf sein und leben? Okay, dann, keine Ahnung, dann suche ich halt das Beste aus meiner Situation zu machen und weiß, dass Gott das ändern wird, okay? Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst in so einer Wüstensituation. Und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich mit euch bin, ich bin gerade auch ein bisschen in Wüstensituationen in meinem Leben drin. Das ist auch gerade so ein bisschen mein Herzensschreien, was bei mir abgeht. Und so eine tägliche Entscheidung, die du treffen musst, zu sagen, will ich mich entmutigen lassen oder will ich darauf schauen und einfach vertrauen und sagen, Gott, hey, ich lerne die Lektion, dir zu vertrauen. Egal, was es kostet, ich lerne die Lektion, dir zu vertrauen. Und wenn das Jahre dauert, mir egal, was und wie die Umstände sind, ich halte jetzt fest an dir. Und das ist so ein Kernpunkt, so ein Wert, den du verinnerlichen musst in deinem Leben. Genau. Ich fasse mal kurz zusammen. Gott führt dich oft nach dem Hocherlebnis in die Wüste, um dich für deine Berufung vorzubereiten und dir zu lehren, was es bedeutet, ihm zu vertrauen. Gott gibt dir keine Lektion, die du nicht auch bestehen kannst. Gott führt dich immer an die Lektion zurück, die du noch nicht gelernt hast. Und zu guter Letzt, für ihn ist es ein Kinderspiel, das alles im Handumdrehen umzudrehen, ins Gute zu wenden. Für ihn ist es ein Kinderspiel und kinderleicht. Jetzt wiederholt mal mit mir einen Satz. Und zwar, passt auf, meine Einstellung zu einem Problem ist ein größeres Problem als das Problem. Lass uns das wiederholen, okay? Meine Einstellung zu einem Problem ist ein größeres Problem als das Problem. Und zu guter Letzt, jetzt sag mal so, wie man es wirklich meint von Herzen. Manchmal muss man Dinge aussprechen, auch wenn man es vielleicht in dem Moment noch nicht glaubt. Aber lass uns mal wirklich da reinhauen. Meine Einstellung zu einem Problem ist ein größeres Problem als das Problem. Alright. Und pass auf, ich zitiere Bill Johnson, das ist jetzt nicht meine Weisheit, die ich jetzt weitergebe, aber du musst nicht darauf achten, was du sagst, wenn du darauf achtest, was du denkst. Du musst nicht darauf achten, was du sagst und was du von dir gibst, wenn du darauf achtest, was du denkst. Wenn du darauf achtest, was in deinem Verstand, deswegen heißt es auch, erneuert euren Verstand in der Bibel. Du musst in dieser Wüstenzeit nicht so arg darauf achten, hey, was triggert mich? Was löst jetzt wieder aus, dass ich ausraste oder was mache ich jetzt oder wie auch immer? Wenn du deine Gedanken lernst, in dieser Phase zu kontrollieren und auf Gott auszurichten, dann wird sich einiges ändern. Meine Einstellung zu einem Problem ist ein größeres Problem als das Problem. Du musst nicht darauf achten, was du sagst, wenn du darauf achtest, was du denkst.